Wählst du noch oder protestierst du schon? Einführung in die politische Motivation.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Podcast-Reihe Wählst du noch oder protestierst du schon? Heute ist zum einen Marina hier.
Hallo.
Und ich, Julia. Genau, worüber reden wir denn heute, Marina?
Also allgemein geht es um Online-Partizipation auf Social Media und dabei gehen wir erstmal auf Echokammern ein, Collective Action im Online-Kontext und auch Vorteile von Social Media für politische Partizipation und greifen am Ende ein erfolgreiches Beispiel für Online-Mobilisierung auf, und zwar die Black Lives Matter-Bewegung.
In Deutschland nutzen heute ca. 66 Millionen Nutzerinnen das Internet. Zum Austausch, zur Unterhaltung, zur Informationssuche, zur Suche Gleichgesinnter, zum politischen Meinungsaustausch. Und bevor wir hier in die unendlichen Weiten dessen abtauchen, was uns das Internet zu bieten hat, wollen wir uns im Laufe dieses Podcasts auf den politischen Meinungsaustausch fokussieren. Wie finden Proteste und Bewegungen online statt? Das soll Thema dieser Folge sein. Google ist die meistgenutzte Suchplattform derzeit. Wir alle googeln ständig nach Dingen und Google hat auch immer Antworten für uns. Allerdings belaufen diese sich eben nicht auf eine konkrete Antwort zu unserer Frage oder zu unserem Suchbegriff, sondern wir werden überschüttet von Millionen von verschiedenen Seiten zu der angefragten Suche. Und um uns Menschen den Überblick zu erleichtern, filtert zum einen Google selbst nach den besten Ergebnissen und zum anderen wir natürlich auch noch selbst. Die Gründe dafür können aber total vielfältig sein. Ob uns beispielsweise der Titel anspricht, die Seite, auf der etwas dazu publiziert wurde, beispielsweise Wikipedia, wenn wir dieser Seite schon viel Vertrauen entgegengebracht haben in der Vergangenheit, oder ob es die ersten zwei Sätze sind, die direkt unter dem Titel des Suchergebnisses stehen. Es kann verschiedene Gründe haben, weshalb wir uns den Artikel »Deswegen ist Impfen gut« eher durchlesen als »Impfen ist eigentlich gar nicht so gut and here's why«. Eine der prominentesten Theorien dazu ist die der kognitiven Konsonanz, nämlich dass wir uns eher mit Themen und Meinungen auseinandersetzen, die mit unserer eigenen konform sind und dieser möglichst nicht widersprechen. Und filtern ist ja auch nicht per se etwas Schlechtes. Filtern hilft uns ja schließlich auch, unsere Realität zu ordnen und uns somit nicht selbst zu überfordern. Was dadurch aber entstehen kann, sind sogenannte Filterblasen, von denen sicherlich jeder und jede schon mal gehört hat. Eli Pariser, der Namensgeber der Filterblase, definiert diese wie folgt, nämlich als das persönliche Informationsuniversum, das wir online bewohnen, einzigartig und nur für uns aufgebaut von den personalisierten Filtern. Pariser geht davon aus, dass Algorithmen dem Menschen basierend auf dessen Suchverlauf nur noch einen Teil der Realität zeigen, der eben konsonant mit dessen Ein- und Vorstellungen ist. Der Mensch hat eine Tendenz, Meinungen als richtiger anzusehen, wenn diese die eigene Meinung bestätigen. Ähnlich dem Konzept der Filterblase ist das der Echokammern. Nach Rau und Stier beziehen sich Echokammern auf die These einer Fragmentierung der öffentlichen Aufmerksamkeit und eine daraus resultierende gesellschaftliche Polarisierung von Einstellungen und Präferenzen entlang politischer Vorprägungen selbstselektierter Teilpublika. War vielleicht ein langer Satz. Einfacher gesagt basiert das Konzept der Echokammer auf ideologischer Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Kammern, in welcher sich dann eben Menschen mit konsonanten Einstellungen wiederfinden. Im Ergebnis erfolgt eine Bestätigung bzw. Verstärkung bestehender Einstellungen und Interessen durch die Wahrnehmung konsonanter Meinungen. Man kann das tatsächlich auch in einigen Beispielen wiederfinden, wenn man mal kurz irgendwie in sich zurückgeht, was die letzten Debatten sind, die irgendwie auf Twitter ausgetragen wurden. Gerade bei so politischen Themen wie die Corona-Impfung oder was mir direkt in den Kopf gesprungen ist, ist die Gender-Debatte beispielsweise, wo man dann eben genau diese zwei Lager sehen kann, die sich auch gegenseitig dann immer weiter hochschaukeln, da man sich ja auch irgendwie der eigenen Gruppe zugehörig bleiben will und das ja auch nach außen tragen möchte, sowie sich auch simultan von der anderen gegensätzlichen Meinung abgrenzen will. Das Konzept der Filterblasentheorie allerdings ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt eines, was auch nicht mehr so ganz haltbar ist. Also in der Kommunikationswissenschaft gibt es immer mehr konträre Ansätze, die beispielsweise davon ausgehen, dass diese Parallelgesellschaften, die im Internet entstehen, immer aufeinandertreffen und so quasi zum Austausch miteinander gezwungen werden. Man kann diesen anderen Meinungen quasi gar nicht mehr aus dem Weg gehen und nur in seiner Blase bleiben. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler und Professor an der Uni Tübingen, teilt diese Ansicht und ist der Meinung, dass es im Internet technisch sowieso immer wieder zu sogenannten Feindberührungen käme. Hier stellt sich dann aber weitergehend auch die Frage, ob es dann in der Konsequenz auch zu einem tatsächlichen Austausch und zu einer tatsächlichen Auseinandersetzung mit der gegenteiligen Meinung kommt oder ob es eben dann nur darum geht, seine eigene Meinung zu verteidigen, um sich wiederum von der anderen Gruppe abzugrenzen. Wichtig sei aber dennoch, dass die Meinung der anderen immer sichtbar für einen ist. Also man hat eben immer die Möglichkeit, andere Meinungen, die existieren, zu sehen und ist nicht komplett blind nur in seiner eigenen Meinungswelt unterwegs. Gehen wir nun zu dem Begriff der Collective Action. Es gibt im Internet verschiedene Formen der Online-Beteiligung. Es gibt eine Unterteilung in vier Arten der Beteiligung, nämlich in die repräsentative, darunter fallen beispielsweise Wählen, politische Parteiarbeit etc., die deliberative Online-Beteiligung, das sind Foren oder Blogs, die direktdemokratische, unter die Initiativen, Meinungsumfragen oder Unterschriftenlisten fallen und die demonstrative. Wie der Name schon sagt, geht es da eben um Demonstrationen oder auch Leserbriefe gehören dazu. Es lässt sich bei der Online-Beteiligung immer die Frage nach der tatsächlichen Expressivität der Aktion stellen. Also handelt es sich wirklich um eine identitätsstiftende Expressivität oder eher so eine Art Slacktivism? Erstmal super weirder Begriff, aber er bedeutet im Grunde genommen so eine eher oberflächliche Art der Beteiligung, die den Teilnehmenden aber so ein Gefühl von ich habe schon irgendwas getan gibt. Also Slacktivism, eine faule Art des Aktivismus. Wir wollen in diesem Podcast das bereits vorgestellte Konzept der Collective Action auf den Online-Kontext beziehen. Im Kontext von Social Media und vor dem Hintergrund des politisch Aktivwerdens gibt es sogenannte Micro-Acts of Participation. Das Schreiben von Blogs, das Hochladen von politischen YouTube-Videos, Teilnahme an Kampagnen, Unterschreiben, Teilen von Petitionen, Spenden, Twittern, Kommentieren, Liken. All das sind Micro-Acts of Participation. Das heißt, schon diese ganzen kleinen individuellen Beiträge wie ein Retweet oder ein Like sind Teil politischer Partizipation und können so auch zur Mobilisierung beitragen. Werden nämlich diese ganzen kleinen individuellen Steps mit der Zeit immer mehr, können sich diese auch wie eine Art Spirale weiter nach oben schrauben und größer werden und dann eben zu sogenannten Large-Scale Mobilizations und letztlich auch zu politischen Bewegungen werden, auch außerhalb von Social Media. Alleine bringen diese Micro-Acts also nicht so unbedingt viel bis eigentlich rein gar nichts, aber in der Masse und wenn man sie als Gesamtheit betrachtet, kann daraus eben etwas Großes werden, wie man eben bei Sachen wie MeToo oder eigentlich allem, was auf Twitter passiert, was man eben in den Trends mitbekommt, sehen kann. Was auch total interessant in dem Kontext von politischer Teilhabe online ist, ist auch der Begriff der Politics of Pain. Dieser Ausdruck bedeutet, dass die erfolgreiche Teilhabe an Politik immer harte Arbeit involvieren sollte und niemals leicht ist. Wendet man jetzt das Prinzip auf Online-Partizipation an, fällt super schnell auf, dass etwas zu liken weder Pain noch harte Arbeit bedeutet. Die Tatsache, dass Online-Bewegungen beispielsweise politisch bedeutende Hashtags wie MeToo so viel Bedeutung fanden, was auch Bewegungen sind, die, wenn man Online-Partizipation mal romantisieren möchte, mit so einem Fingertippen auf Retweet so viral gegangen sind, spricht gegen diese Annahme der Politics of Pain. Das Potenzial der Online-Partizipation wurde auch gerade deswegen lange, lange Zeit unterschätzt.
Ich möchte jetzt ein wenig über die Vorteile von Online-Partizipation auf Social Media reden. Die Sichtbarkeit von politischen Handlungen auf Social Media ist dabei ein sehr wichtiger Punkt und kann durch sogenannte Social Information, also Infos darüber, was und wann genau andere Personen auf Social Media machen, eine starke Wirkung auf die Bereitschaft von anderen Personen ausüben, sich selbst politisch beteiligen zu wollen, wie zum Beispiel wählen zu gehen. Ein weiterer Vorteil für Organisationen und Individuen sind die gesunkenen Organisationskosten durch Social Media hinsichtlich Zeit, Aufwand und Geld. Diese gesunkenen Teilnahmekosten ermöglichen es nun also unter anderem auch jüngeren Altersgruppen, sich politisch zu beteiligen. Apropos Beteiligung, hier ist der Mobilization Threshold noch ganz erwähnenswert, denn dieses Konzept besagt, dass Menschen unterschiedliche Schwellenwerte haben, abhängig von der TeilnehmerInnenanzahl, um sich einer politischen Sache hinzugeben bzw. sich daran zu beteiligen, sei es an einer Kampagne, Bewegung oder sonstigem. Personen mit geringerer Schwelle nehmen eher an einer Mobilisierung teil, die noch im Entstehungsstadium ist, bzw. starten überhaupt erst eine, wohingegen Personen mit höherer Schwelle eine höhere Teilnehmendenanzahl brauchen, um sich anzuschließen. Sobald insgesamt ein gewisser Schwellenwert, auch Tipping Point genannt, erreicht ist, sind viele weitere bereit, sich anzuschließen. Im Online-Kontext ist es aufgrund der bereits erwähnten orientierungsgebenden Sichtbarkeit von politischen Handlungen bzw. Bewegungen einfacher, den eigenen Beitrittszeitpunkt mit dem eigenen Schwellenwert zu verbinden. Ein charismatischer Anführer ist bei Online-Bewegungen daher nicht unbedingt notwendig, um große Mengen an UnterstützerInnen zu gewinnen. Ein weiterer Vorteil von Social Media ist die Möglichkeit für Individuen, Interessengruppen, Organisationen und Co. sich zu vernetzen. Und das auch über nationale Grenzen hinweg, sei es über Facebook, Twitter, Insta und Co. Daneben besteht auch der Zugang zu einem großen Pool an Wissen und politischen Informationen. Individuen können sich austauschen, in Diskussionen treten, Aktionen planen sowie Infos und Expertise teilen. Dies alles unterstützt Personen dabei, sich politisch zu entfalten. Auch große Mengen an Ressourcen, sei es materiell oder personell, können durch Social Media koordiniert werden. Social Media hat daher auch durch organisierte Demonstrationen und Proteste und so weiter auch zum Sturz von autokratischen Regimen beigetragen. Dies war beispielsweise 2011 in Ägypten der Fall. Aber aufgepasst, hier reden wir bewusst nicht davon, dass Social Media es alleinig verursacht, sondern dazu beigetragen hat. Aus diesem Grund konstituieren Freeland, McIlwain und Clark auch, dass diese digitalen Plattformen ein essentielles Werkzeug für soziale Bewegungen des 21. Jahrhunderts geworden sind. Basierend auf der Idee, dass Social Media als hilfreiches Werkzeug dazu beitragen kann, große Mengen an Menschen zu mobilisieren, kann Social Media also auch als eine Art politische Kraft bezeichnet werden. Wobei allerdings nicht vergessen werden darf, wie viele einstig sehr präsente, später aber instabile Online-Bewegungen in der Vergangenheit auch wieder verpufft sind. Abgesehen von verpuffenden Online-Mobilisierungen möchte ich euch jetzt ein erfolgreiches Fallbeispiel vorstellen, und zwar die Black Lives Matter-Bewegung. Black Lives Matter-Aktivistinnen betreiben Online-Aktivismus und organisieren unter anderem auch Demonstrationen gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus mit dem Ziel, die rassistisch motivierte Polizeigewalt an Schwarzen zu beenden. Das Movement begann im Jahr 2012 mit dem Mord an Trayvon Martin in Florida, dessen Mörder für unschuldig befunden wurde. Auch der Mord eines weißen Polizisten am Afroamerikaner Michael Brown 2014 in Ferguson trug zur Entwicklung von Black Lives Matter bei und löste US-weite Proteste aus, da der Mörder ebenfalls nicht für schuldig befunden wurde. Bezogen auf das in einer anderen Folge bereits vorgestellte Triangular Model of Politicized Collective Identity kann man hier also auch vom gemeinsamen Frustmoment sprechen, wobei die rassistische Polizei als Outgroup von Black Lives Matter Aktivistinnen als Ingroup als Verantwortliche identifiziert wurden. Im Übrigen kann Social Media einen großen Einfluss auf soziale Bewegungen ausüben und dabei helfen, eine Bewegung zu vergrößern und intern zu verstärken. Für Black Lives Matter hat Social Media immer eine tragende Rolle gespielt, was dazu beigetragen hat, dass das Movement auch internationale Ausmaße angenommen hat. Denkt nur an das Video über George Floyd im Jahr 2020. Social Media kann durch verschiedene Aspekte des kollektiven Handelns, also ein Scaling, auch Vergrößerungstool für Bewegungen sein. Zum einen, wie bereits genannt, durch das Networking, wodurch die Reichweite der Bewegungen insgesamt zunehmen konnte, beziehungsweise auch die Möglichkeit für lokale Black Lives Matter-Gruppen Koalitionen zu schaffen zur gegenseitigen Unterstützung. Ein erleichterter Verbindungsaufbau kann dabei durch ein gemeinsames Verständnis über die kollektive Identität der Bewegung stattfinden. Ein konkreter Fokus auf eine gesellschaftliche Problematik
hilft eine Bewegung übrigens, ihre kollektive Identität aufzubauen. Der konkrete Fokus von Black Lives Matter auf rassistisch motivierte, sichtbare Polizeigewalt hat laut Freeland et al. Erheblich zum Erfolg von Black Lives Matter beigetragen. Darüber hinaus hilft Social Media, wie wir bereits gehört haben, Black Lives Matter dabei, Teilnehmende und Ressourcen zu mobilisieren, denn potenziellen TeilnehmerInnen werden Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie zum Beispiel die nächste Demo ist dann und dann, hier ist ein Link zum Spenden und so weiter. Last but not least hilft Social Media Black Lives Matter dabei, den gesellschaftlichen Diskurs mitzubestimmen bzw. kollektiv Bedeutung zu schaffen. Das heißt, nicht dominante alternative Narrative können in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden, um diesen mitzubestimmen und um zusätzlich die Sichtbarkeit von relevanten Themen wie strukturellem Rassismus zu erhöhen. Bezogen auf das Triangular Model of Politicized Collective Identity will Black Lives Matter die Gesellschaft also dazu aufrufen, sich mit strukturellem Rassismus auseinanderzusetzen und als gesellschaftliches Problem anzuerkennen und sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Das komplett schwarze Bild, das am Blackout Tuesday am 2. Juni 2020 aus Solidarität mit der Black Lives Matter Bewegung gepostet wurde, war bei vielen von euch wahrscheinlich sehr stark in eurem Insta-Feed vertreten. Wie wir gelernt haben, war das auch schon eine Form politischer Partizipation in Form eines Microacts und wegen des geringen Aufwands, das Bild zu reposten, für viele so leicht umsetzbar. Doch hat das Posten des schwarzen Bildes aus aktivistischer Perspektive eigentlich irgendwas gebracht?
Also ich bin ja der Auffassung, dass das nicht wirklich was gebracht hat, denn das ist alles nur Slacktivism. Für alle, die Slacktivism noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben, erkläre ich es nochmal kurz. Slacking meint so viel wie faul rumhängen. Und Slacktivism meint daher Sofa-Aktivismus, bei dem sehr wenig Aufwand betrieben wird. Laut Morozu haben betreffende Personen die Illusion, durch ihre virtuelle Partizipation einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft geleistet zu haben, wobei Slacktivism null sozialen oder politischen Einfluss ausübt und Online-Kampagnen daher keine Effektivität ausüben. Eine kurzfristige Auseinandersetzung mit dem Thema war bei dem Großteil beim Posten möglicherweise da, aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus und seinen Ursprüngen an sich und ein Offline-Engagement blieben eher aus. Daher hat es meiner Meinung nach nicht wirklich was gebracht, das schwarze Bild zu posten.
Aber es ist ja nicht nur eine Illusion, was da passiert ist. Also es wurde ja tatsächlich auch etwas beigetragen zu der Bewegung damit. Und am Anfang jeder Bewegung steht ja erstmal die Erregung von Aufmerksamkeit zu einem Thema. Und genau das ist ja dadurch passiert. Also ich muss dir da eigentlich komplett widersprechen. Ich würde da auf jeden Fall auch der Social-Media-Expertin Paula Hannemann zustimmen, die nämlich gesagt hat, dass Slacking nur ein Begriff ist, um Online-Aktivismus zu diskreditieren. Also es hat halt auch nicht jeder die Möglichkeit und Zeit, Vollzeit-Aktivistin zu sein. Und da ist es doch schön, wenn Menschen auch durch kleine Acts irgendwie politisch partizipieren können. Und ich finde auch gerade durch das Posten von diesem schwarzen Bild entstand eben diese Welle der Aufmerksamkeit über das Thema und das hat eben die Sichtbarkeit von Black Lives Matter so krass erhöht, was eben möglicherweise auch neue Personen angeregt hat, sich mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Genau. Vielleicht also so als kleiner Kompromissvorschlag, ich glaube nämlich auch, dass es nicht der ideale Weg ist, nur online zu partizipieren, sondern auch immer Offline-Partizipation mit angeregt werden sollte. Und man vielleicht durch Posten von Bildern oder so selbst einfach dazu angeregt wird, mal auf eine Demo zu gehen oder so. Also ich glaube, das braucht sich beides gegenseitig.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Nur jetzt mal die Frage an euch, was denkt ihr denn darüber, wie sinnvoll es ist, ein schwarzes Bild zu posten? Bringt das überhaupt nichts oder eben doch? Diese Frage geben wir euch als Denkanstoß mal mit auf den Weg. Das war's jetzt mit dieser letzten Folge unserer Podcast-Reihe Wählst du noch oder protestierst du schon? Wir danken euch fürs Zuhören und Einschalten.
Wählst du noch oder protestierst du schon? Einführung in die politische Motivation. Ein Podcast von Studierenden der Kommunikationswissenschaft der Universität Erfurt.